Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Jonas Reser am Mikrofon. Schönen guten Abend.
Aus NRW, aber aus ganz Deutschland, auch weltweite Kondolenzen erreichen mich. Ich möchte Ihnen danken. Es ist gut zu wissen, in der Trauer nicht so allein zu sein. Der Schmerz ist unendlich groß. Aber zu wissen, du bist nicht alleine damit, das hilft.
Wut und Trauer bundesweit. Der Oberbürgermeister von Solingen war das nach dem Messerattentat gestern in seiner Stadt. Aber auch Appelle, wie hier von Bundesinnenministerin Nancy Faeser.
Wir lassen uns in solchen Zeiten nicht spalten, sondern stehen zusammen und lassen es auch nicht zu, dass ein solch furchtbarer Anschlag die Gesellschaft spaltet. Deswegen auch mein dringender Appell an denjenigen, die jetzt Hass sehen wollen ob dieser furchtbaren Tat. Lassen Sie sich nicht davon beeindrucken. Diese Gesellschaft muss jetzt gerade in solch schweren Stunden zusammenstehen.
3 Tote sind bislang zu beklagen. Mittlerweile gab es eine Festnahme und die Polizei schließt einen Terrorhintergrund nicht aus. Unterdessen ist auch eine Diskussion darüber im Gange, den Umgang mit Messern im öffentlichen Raum weiter einzuschränken. Den aktuellen Stand der Ermittlungen nach der Tat von Solingen und die möglichen Folgen, das berichten wir hier gleich ausführlich in diesen Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Außerdem eine Hamas-Delegation ist auf dem Weg nach Kairo und Gefangenaustausch zum Unabhängigkeitstag in der Ukraine. Das sind die weiteren Themen in der nächsten halben Stunde. Nach dem tödlichen Messerangriff in Solingen laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Dazu bin ich jetzt verbunden mit unserer Landeskorrespondentin Vivien Leue. Vivien, die Polizei hat heute Nachmittag eine Pressekonferenz gegeben. Eine Person sei festgenommen, heißt es. Es sei aber nicht der Täter. Was weiß man zu dieser Festnahme?
Ja, festgenommen wurde ein 15-Jähriger. Eine bislang unbekannte Person soll mit dem Jugendlichen laut Zeugenaussagen kurz vor dem Angriff über seine Absichten gesprochen haben. Und das passt also dann zur Tat, die kurz danach passierte. Das heißt, der 15-Jährige könnte darüber in Kenntnis gesetzt worden. Jetzt wird ermittelt, ob er eben diese andere Person, die noch unbekannt ist und möglicherweise der Täter, ob er die kennt, ob er zuvor schon wusste, was passieren könnte. Klar ist, bei der tatsächlichen Tat gehen die Ermittler dann von einem Täter aus, haben sie gesagt. Die Staatsanwaltschaft schließt einen terroristischen Hintergrund nicht aus, kann das aber zur Zeit jetzt auch noch nicht bestätigen. Und ja, der Tatverdächtige, der unbekannt weiter ist, ist weiter auf der Flucht.
Was ist denn der Stand der weiteren Ermittlungen? Was weiß man mittlerweile zum Tatgeschehen? Vielleicht auch doch zum Motiv. Sie haben gesagt, ein terroristischer Hintergrund ist nicht auszuschließen.
Ja, genau. Eben, Sie haben ja O-Töne eingespielt, sprach auch der NRW-Ministerpräsident Wüst von einem Akt des Terrors. Solche Worte wählt er natürlich mit Bedacht. Es ist mittlerweile in die Ermittlungen auch die Bundesanwaltschaft mit einbezogen. Sie hat die Ermittlungen aber noch nicht übernommen. Das tut sie ja bei Terroranschlägen zum Beispiel. Also offiziell ist die Tat ein Attentat bzw. Anschlag. Sobald die Motivlage dann aber klar ist und es sich zum Beispiel um eine religiös oder politisch motivierte Tat handelt, würde dann die Bundesanwaltschaft übernehmen. Aktuell bitten die Ermittler noch weiter um Hinweise, also Fotos, Videos des gestrigen Abends, genau dieser Bühne am Fronhof in der Innenstadt von Solingen. Es gibt ein Hinweisportal im Internet, da kann das hochgeladen werden. Es laufen Polizeiaktionen zur Stunde auch in ganz Nordrhein-Westfalen und wohl auch im gesamten Bundesgebiet. Messer sind auch gefunden worden, die würden aber noch untersucht. Es ist zumindest nicht bestätigt, dass die Tatwaffe darunter sei. Also noch sind wir quasi in einer akuten und deswegen nicht ganz klaren Lage.
3 Tote sind bislang zu beklagen. Was ist denn zum Zustand der Verletzten und der Schwerverletzten zu sagen?
Es gab ja heute Nachmittag eine Pressekonferenz und zu dem Zeitpunkt schwebten noch 4 Menschen in Lebensgefahr und weitere 4 sind zum Teil schwer verletzt. Die Toten, das sind 2 Männer und eine Frau zwischen 56 und 67 Jahren und sie kamen aus Düsseldorf und Solingen. Das ist das, was aktuell bekannt ist.
Vor wenigen Minuten sind Bundesinnenministerin Faeser und einige andere hochrangige Politiker nach Solingen gekommen, sind da vor die Mikrofone getreten. Was haben sie gesagt?
Also unisono haben sie gesagt, ich hatte ja eben schon zitiert, Ministerpräsident Wüst, auch hier die stellvertretende Ministerpräsidentin Mona Neubauer, eben Bundesinnenministerin Faeser, auch der Innenminister Herbert Reul hier aus Nordrhein-Westfalen, haben sie unisono gesagt, sie lassen sich nicht ein, wir lassen uns nicht einschüchtern von Terror und Hass und es darf eben jetzt auch keine überbordenden Spekulationen geben. Reul, der Innenminister, sagte, an allen Stellen im Land ist die Polizeipräsenz erhöht worden, insbesondere dort, wo noch größere Veranstaltungen sind. Und nun braucht die Polizei Zeit zu ermitteln.
Das Stadtfest in Solingen wurde natürlich abgebrochen. Wenn Sie jetzt auch schon sagen, die Polizei ist in höherer Gefahrenbereitschaft, hat sich denn das Geschehen irgendwie ausgewirkt auf andere Veranstaltungen im Land Nordrhein-Westfalen?
Ja, also in den benachbarten Städten Hilden und Hahn, da wurden Feste abgesagt, zum Teil auch in anderen Regionen dieses Bundeslandes. Es soll tatsächlich zwei Trauerfeiern für die Opfer des Anschlags noch an diesem Wochenende geben. Aber generell sagen Terrorismusexperten, dass nach einem solchen Anschlag die abstrakte Gefahr, also immer nicht diese besondere für einen bestimmten Ort oder Zeitpunkt, aber die abstrakte Gefahr immer etwas höher ist, weil es möglicherweise dann doch Nachahmer gibt, Menschen, die von dieser Tat hören und sich sagen, ich wollte doch auch immer mal so etwas machen. Und tatsächlich ist das so, dass es, sage ich mal, nach solchen Anschlägen generell eine höhere Gefahr gibt. Deswegen jetzt auch die erhöhte Polizeipräsenz.
Und hat das Auswirkungen auf andere Veranstaltungen, jetzt, die vielleicht jetzt an diesem Wochenende hätten stattfinden sollen oder stattfinden?
Ja, in den benachbarten Städten tatsächlich, da wurden Feste abgesagt. Also das ist so, dass dort auch möglicherweise, weil der Täter noch nicht gefasst wurde, dass dort Feste abgesagt wurden.
Danke, Vivien Leuer, für diese aktuellen Einschätzungen und Informationen. Ja, Fassungslosigkeit, Trauer, Anteilnahme, die paaren sich an so einem Tag mit Wut und Ärger. Solings Oberbürgermeister Tim Kurzbach, wir haben ihn eingangs schon gehört, sagte zum Beispiel, der Täter muss zur Rechenschaft gezogen werden. Stehen wir zusammen gegen Hass und Gewalt. Weitere Reaktionen fasst jetzt Steffen Wurzel zusammen.
In Solingen sei ein furchtbares Verbrechen passiert, sagte Olaf Scholz bei einem Termin im brandenburgischen Stahnsdorf. Er trauere mit den Angehörigen der Toten und mit der ganzen Stadt Solingen, so der SPD-Politiker.
Jetzt muss alles getan werden, damit Recht und Gesetz durchgesetzt werden können und der Täter hart bestraft wird. Wir dürfen so etwas in unserer Gesellschaft nicht akzeptieren und uns niemals damit abfinden. Mit der ganzen Härte des Gesetzes muss hier vorgegangen werden. Und wir werden auch der Stadt und den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt mit allem, was uns zur Verfügung steht, helfen.
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zeigte sich erschüttert über den Anschlag. Der Vizekanzler von den Grünen sprach von einer verdammenswerten Tat. Und auch CDU-Chef Friedrich Merz äußerte sich zum Messerattentat auf das Festival der Vielfalt in Solingen. Der Anschlag treffe mitten ins Herz, diese barbarische Gewalt sei unerträglich. Vor Spekulationen über die Tat und den Täter warnte Michael Mertens aus dem Bundesvorstand der Gewerkschaft der Polizei. Dem Nachrichtensender Tagesschau 24 sagte Mertens:
Mein Polizistenherz würde jetzt gerne sagen, dass wir irgendwie solche Taten auch zu 100% verhindern können. Aber es gehört ein bisschen zur Ehrlichkeit auch dazu, dass so eine spontane Tat nicht immer verhindert werden kann. Wir müssen vielleicht im Vorfeld noch mehr Möglichkeiten haben, wenn sich jemand zu solchen Taten verabredet hat, diese Verabredungen zu ermitteln.
Wenn sich aber jemand entscheide, ganz spontan eine solche Tat zu verüben, dann sei es schwer, das zu verhindern, betonte Mertens. Finanzminister Christian Lindner erklärte nach der Tat von Solingen, wir sind nicht machtlos und wir brauchen kühle Konsequenz von Polizei und Rechtsstaat. Ob der FDP-Chef damit auch auf die jüngste politische Diskussion über Messerverbote in der Öffentlichkeit anspielte, ließ er offen. Bisher lehnen die Freien Demokraten die von Bundesinnenministerin Nancy Faeser vorgeschlagene entsprechende Verschärfung des Waffenrechts ab. Faeser hatte unter anderem vorgeschlagen, dass in der Öffentlichkeit nur noch Messer mit einer Klingenlänge von bis zu 6 Zentimetern mitgeführt werden dürfen. Bisher sind es 12 Zentimeter. Springmesser sollen demnach ganz verboten werden. Auch schlagen viele Fachpolitiker vor, mehr generelle Messerverbotszonen einzurichten. Der Co-Chef der AfD, Tino Chrupalla, erklärte, Messerverbote helfen nicht gegen solche Zustände. Deutschland brauche stattdessen eine sofortige Wende in der Migrations- und Sicherheitspolitik. Der Kriminologe Dirk Bayer von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Zürich betonte in der ARD, dass die Zahl von Messergewaltdelikten in Deutschland in den vergangenen Jahren zwar gestiegen sei, allerdings etwa in gleichem Maße wie andere Gewaltdelikte auch. Insofern sei die generelle Zunahme von Gewalt in der deutschen Gesellschaft das Problem.
Wir brauchen einfach weiterhin Gewaltprävention. In den Schulen insbesondere. Das ist in den letzten Jahren aufgrund von Corona ein bisschen liegen geblieben. Wir müssen Empathie, Konfliktlösekompetenz und so weiter, also diese fundamentalen Kompetenzen vermitteln, weil die auch helfen, dass junge Menschen keine Messer mit sich führen.
Ja, und wir haben es gehört, fast reflexhaft folgen nach einem derartigen Angriff die Rufe nach schärferen Gesetzen. Die Diskussion über eine weitere Eingrenzung oder gar über ein Verbot von Messern im öffentlichen Raum ist wieder aufgeflammt. Wir wollen sie jetzt noch vertiefen. Hintergrund ist natürlich auch, dass die Zahl der Messerattacken in Deutschland angestiegen ist, aber sie steigt eben auch an, weil insgesamt die Gewaltdelikte steigen. Und fraglich bei diesen Rufen nach Verbot ist auch, wie eine weitere Verschärfung überhaupt fruchten kann oder durchsetzbar ist. Dagmar Pepping.
Die Politik müsse endlich bei den Messerverboten vorankommen, fordert Dirk Wiese, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundestag. Außerdem müssten die Sicherheitsdienste mehr Befugnisse haben, um solche Täter frühzeitig zu entdecken, insbesondere im digitalen Raum, sagte der Sozialdemokrat der Rheinischen Post. Innenministerin Nancy Faeser, eine Parteikollegin Wieses, hatte erst vor wenigen Wochen schärfere Regeln angekündigt. Ein entsprechender Gesetzesvorschlag solle in Kürze vorliegen, kündigte sie Mitte August an.
Mit Messern werden eben brutale Gewalttaten begangen, die schlimme Verletzungen nach sich ziehen oder sogar tödlich enden können. Deswegen ist aus meiner Sicht wichtig, dass wir ein schärferes Waffenrecht brauchen und striktere Kontrollen.
Konkret geplant, in der Öffentlichkeit dürften nur noch Klingen mit einer maximalen Länge von 6 Zentimeter mitgeführt werden. Bislang sind 12 Zentimeter erlaubt.
6 Zentimeter ist okay, das ist ein kleines Obstmesser, wenn Sie irgendwo unterwegs sind, ein Picknick machen wollen, aber mehr brauche ich nicht. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass es zunehmend Tatmittel geworden ist und deswegen glaube ich, dass es ein gesetzliches Verbot für eine längere Klinge braucht.
Ebenfalls geplant ein generelles Verbot von Springmessern. Sie gelten als besonders gefährlich. Im vergangenen Jahr gab es bundesweit laut Polizeistatistik 8.951 Fälle von gefährlicher und schwerer Körperverletzung, bei denen ein Messer zum Einsatz kam. Ein deutlicher Anstieg zum Vorjahr. Ein Problemort: Bahnhöfe. Laut Bundespolizei haben ihre Beamten im ersten Halbjahr dieses Jahres 373 Delikte mit Messern an deutschen Bahnhöfen gezählt. Ende Mai hatte eine besonders brutale Bluttat in Mannheim das Land schockiert. Der mutmaßliche Täter tötete bei einer Messerattacke in der Innenstadt einen Polizisten und verletzte 5 weitere Menschen schwer, bevor Sicherheitskräfte ihn stoppen konnten. Der FDP-Innenpolitiker Manuel Höferlin nennt die Vorschläge von Innenministerin Nancy Faeser wenig überzeugend. Er spricht von Symbolpolitik.
Bereits jetzt ist im öffentlichen Raum auf Veranstaltungen beispielsweise, auch auf Volksfesten, das Führen von Waffen oder dazu zählen auch Messer, die dazu geeignet sind, verboten. Die Länder und Kommunen können in besonders sensiblen Bereichen bereits jetzt Messerverbotszonen einrichten.
Wichtiger als generelle Verbote sei es, dass der Staat und seine Organe das geltende Recht durchsetzen, betont der Bundestagsabgeordnete der Liberalen. Auch Oppositionspolitiker sehen die Vorschläge der Bundesinnenministerin von der SPD eher skeptisch. Wenn man Verbote formuliere, müssten diese auch durchsetzbar sein, sagt beispielsweise Thorsten Frey, der erste parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag.
Und deshalb wäre es am effektivsten, wenn die Polizei auch die Möglichkeit bekommen würde, anlassunabhängig entsprechende Kontrollen durchführen zu können. Das würde unzweifelhaft zu mehr Sicherheit führen. Das ist eine alte Forderung der Landesinnenminister, parteiübergreifend.
Das sollte man jetzt sehr schnell umsetzen, fordert Frey.
Die Diskussion über ein Messerverbot, aufgeflammt nach dem Attentat von Solingen. Das war der Beitrag von Dagmar Pepping im Deutschlandfunk um 18 Uhr, gleich ganz genau 25 Minuten. Ein Feiertag im Kriegszustand. Zum dritten Mal seit dem russischen Überfall feiert die Ukraine ihren Jahrestag der Unabhängigkeit von der Sowjetunion im Kriegszustand. Und natürlich steht er auch in dessen Schatten. Bundeskanzler Scholz hat zum heutigen Unabhängigkeitstag mit dem ukrainischen Präsidenten, mit Volodymyr Zelensky telefoniert und dem Land, Zitat, die anhaltende und unverbrüchliche Solidarität Deutschlands zugesichert. Vom Unabhängigkeitstag in der Ukraine, Andrea Bär.
Die Ukraine werde von ihren Söhnen und Töchtern verteidigt und ihre Unabhängigkeit nie in Frage gestellt. Das erklärte Präsident Volodymyr Zelensky zum 33. Tag der Unabhängigkeit des Landes. Dank der Einigkeit und dem Mut von Millionen Menschen, die eine historische Antwort gegeben hätten als Reaktion auf die Aggression von außen. In seiner Rede zum Unabhängigkeitstag nannte Zelensky Wladimir Putin nicht namentlich, sondern sprach von einem kranken Alten am Roten Platz, der ständig mit dem Atomknopf drohe. An den Feiern zur Unabhängigkeit in Kiew nahmen auch die litauische Regierungschefin Simonaite und der polnische Präsident Duda teil. Zuvor besuchte Präsident Zelensky die Namenswand im Zentrum von Kiew, die seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine 2014 gefallen sind. Wie viele sich in russischer Kriegsgefangenschaft befinden, gibt Kiew nicht offiziell bekannt. Am Samstag tauschten die Ukraine und Russland jeweils 115 Kriegsgefangene aus. Präsident Zelensky erklärte, die Vereinigten Arabischen Emirate hätten vermittelt. Die ukrainischen Soldaten seien Wehrpflichtige, die in den ersten Monaten des russischen Großangriffs gefangen genommen worden seien, unter anderem bei dem erbitterten Kampf um das Azov-Stahlwerk im heute russisch besetzten Mariupol.
2,5 Jahre dauert dieser Krieg nun schon an und man fragt sich, wie schafft man es in der Ukraine so lange in diesem Zustand zu leben? Müdigkeit, Trauer und Erschöpfung sind in der Ukraine vielerorts zu spüren. Das berichtet gleich unser Korrespondent Peter Sawicki aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Und auch darüber, wie der Optimismus dort bewahrt wird. Eine wichtige Rolle dabei spielt die Besinnung auf die eigene Kultur, wie ein kleines Konzert im Zentrum Kiews beispielhaft zeigt.
Im schnellen Rhythmus lässt eine in Schwarz gekleidete Männergruppe historische, folkloristische Klänge ertönen. Gitarre und Geige, Trommel und Flöte, dazu inbrünstiger Gesang. Die Lieder handeln von Patriotismus, Glaube sowie Unbeugsamkeit. Das Konzert im Hinterhof eines Museums im Zentrum Kiews ist nur eine von vielen Veranstaltungen vor dem ukrainischen Unabhängigkeitstag. Ivan, Mitte 30, ist begeistert. Sie spielen historische ukrainische Musik mit traditionellen Instrumenten. Das ist sehr interessant, ebenso der Ort. Das Museum ist das frühere Wohnhaus des Dichters Taras Schewtschenko, eine dörfliche Hütte mitten in der Stadt. Der ukrainische Nationaldichter Taras Schewtschenko lebte im 19. Jahrhundert, als es noch keine unabhängige Ukraine gab. Heute ist er in der Ukraine eine Symbolfigur. Überhaupt zeigt sich beim Konzert im Schewtschenko-Museum, dass die ukrainische Kultur im Zuge der russischen Invasion ein gesellschaftlicher Anker geworden ist. Umso mehr rund um den Unabhängigkeitstag. Auch für Hanna Klimnik, die die Sowjetunion erlebt, sich aber nie mit ihr identifiziert hat, wie sie sagt. Ich komme aus Kiew und bin Ukrainerin. Diese Gruppe singt Lieder, die unsere Dichter schon vor Jahrhunderten geschrieben haben. Das ist unser Leben und unsere Kultur. Das Konzert bietet etwas Ablenkung vom Kriegsalltag. Genau 2,5 Jahre dauert die Invasion bereits. Auch wenn das Leben in der Hauptstadt weitgehend funktioniert, ist der Krieg auch hier präsent. Anfang Juli traf eine russische Rakete ein großes Kinderkrankenhaus. Hanna Klimnik räumt ein, dass es nicht leicht ist, die Zerstörung mental zu ertragen. Gott hat den Menschen erschaffen, damit er neue und schöne Dinge kreieren kann. Wenn er das nicht tut, verliert er den Sinn des Lebens. Und hier sehen wir, wie Russland alles vernichtet. In Kiew leben viele Menschen, die die russische Großinvasion aus nächster Nähe erlebt haben. Flucht und Vertreibung ist, meint Ivan, eine der größten Belastungen für die ukrainische Gesellschaft im Krieg. Er spricht aus Erfahrung, denn er hat fast 2 Jahre lang als Sanitäter Binnenvertriebene versorgt.
Fortunately for me, it's not the case.
Ich bin zum Glück nicht so stark direkt vom Krieg betroffen, viele andere Menschen aber schon. 10 Millionen Ukrainer haben das Land verlassen, weitere 10 Millionen sind Binnenvertriebene. Die Hälfte unserer Bevölkerung ist also geflüchtet. Angesichts dessen stellen sich viele die Frage, wie viel Kraft die Menschen in der Ukraine noch hätten. Für Konzertbesucher Ivan sind soziale Kontakte besonders wichtig für die mentale Gesundheit. Ihn ermutigt außerdem, dass die Ukraine aus seiner Sicht als Land durch den Krieg näher zusammengerückt ist. Insgesamt sind wir heute geeinter und dieser Prozess wird aus meiner Sicht weitergehen. Die mentale Trennung etwa zwischen der West- sowie der Süd- und Ostukraine wird weiter abnehmen. Im Museumshinterhof schreitet Hanna Klimnik kurz vor Ende des Konzerts Richtung Ausgang. Sie will vor Beginn der Ausgangssperre um Mitternacht ohne Eile nach Hause kommen. Die Musik scheint ihr neue Kraft gegeben zu haben. Ich bin überzeugt, dass wir gewinnen, weil das Gute am Ende immer gewinnt. Mein Vater hat den Zweiten Weltkrieg erlebt. Die Erziehung, die ich von ihm erfahren habe, seine Kraft, hilft mir heute sehr. Und Taras Schewtschenko.
Kultur als Anker auch am Unabhängigkeitstag der Ukraine mitten im Krieg. Die Reportage war das von Peter Sawicki. Bei israelischen Luftangriffen im südlichen Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mindestens 3 Dutzend Menschen getötet worden. Das teilte die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde mit. Das ist der Hintergrund der anstehenden Verhandlungen in Kairo. Beide Seiten verhandeln ja nicht direkt miteinander, sondern über die Vermittler Ägypten, Katar und die USA. Jetzt sind Vertreter der islamistischen Hamas zu weiteren Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen nach Kairo gereist. Dazu Sabina Matay.
Die Delegation der Hamas wolle sich über den Stand der Verhandlungen informieren, hieß es in einer Mitteilung der Terrororganisation. Sie trifft dazu die ägyptischen und katarischen Vermittler. Den hochrangigen Gesprächen, die Sonntag in Kairo geplant sind, bleiben die Funktionäre des Politbüros der Hamas allerdings fern. Ägypten und Katar versuchen zusammen mit den USA, die Kriegsparteien zu einer Waffenruhe im Gazastreifen sowie zu einem Austausch von Geiseln gegen Gefangene zu bewegen. Das Weiße Haus bezeichnete die Gespräche gegenüber dem TV-Sender Al Arabiya jetzt als positiv und konstruktiv. Einer der größten Knackpunkte ist dem Vernehmen nach jedoch weiterhin Israels Forderung nach dauerhafter Kontrolle der Grenze zwischen Gazastreifen und Ägypten, um Waffenschmuggel der Hamas zu unterbinden. Der Erfolg der Gespräche hängt letztlich vom Willen der maßgeblichen Akteure, Israels Regierungschef Netanyahu und Hamas-Chef Sinwar, zu einer Einigung ab. Dem steht der Interessengegensatz der Kontrahenten entgegen. Die Terrororganisation will die Kontrolle über den Gazastreifen zurückerlangen und sich neu aufstellen. Israel möchte die Hamas dagegen ausschalten und ein Mindestmaß an Sicherheitskontrolle über das Gebiet behalten. Die Vermittler hoffen, durch eine Einigung von Israel und Hamas auch den anderen Konflikt im Nahen Osten zu entschärfen, nämlich Iran und die Hisbollah dazu zu bringen, von Vergeltungsschlägen abzusehen oder sie zumindest moderat zu halten. Nach der Tötung 2 ranghoher Feinde Israels in der iranischen Hauptstadt Teheran und der libanesischen Hauptstadt Beirut Ende Juli hatten der Iran und die libanesische Hisbollah-Miliz Israel einen massiven Gegenschlag angedroht. Sowohl die Hamas als auch die Hisbollah sind eng mit dem Iran verbündet.
Der Beitrag von Sabina Matay. Und zum Ende der Sendung hier in den Informationen am Abend kommen wir wie gewohnt zum Sport. Die Fußball-Bundesliga ist zurück. Christian von Stülpnagel.
Genau, und da haben heute viele mit Spannung nach Hoffenheim geschaut. Nach der Entlassung des beliebten Sportgeschäftsführers Alexander Rosen hatten viele Fans dem Verein den Zitat Krieg erklärt. Der richtet sich auch gegen den Mäzen Dietmar Hopp. Entgegen aller Befürchtungen ist es im Stadion heute aber ruhig geblieben und Holstein Kiel konnte sein erstes Bundesligaspiel feiern. Philipp Hofmeister.
Andrej Kramaric. Der kroatische Torjäger traf gleich dreimal, bereits nach 5 Minuten vom Elfmeterpunkt, nach einer guten halben Stunde per Kopf und in der Schlussphase per Abstauber. Holstein Kiel, leidenschaftlich unterstützt von 1700 mitgereisten Fans, brauchte eine halbe Stunde, um anzukommen in der ersten Liga, spielte dann aber auf Augenhöhe, kam durch Bernhardsson und Maschino auch zu 2 sehenswerten Treffern und schnupperte bis zum Abpfiff und selbst in Unterzahl nach Gelb-Rot gegen Kelati noch am 3:3 Ausgleich. Die angekündigten Protestaktionen der Hoffenheimer Fans blieben bis auf einen kollektiven Stimmungsboykott derweil aus.
In der vergangenen Saison war der VfB Stuttgart eine der großen Überraschungen, hat sich am Ende ja sogar die Vizemeisterschaft gesichert. Zum Start in die neue Saison gab es aber eine deutliche Niederlage. Daniel Günther.
Demirovic als Ersatz für Guirassy verpflichtet, traf sehenswert schon nach 2 Minuten per Seitfallzieher. Und bis zur 24. Minute hatte der VfB auch alles im Griff. Dann gab es eine Trinkpause und das Spiel kippte. Nachdem der Ball wieder 2 Minuten lief, traf Freiburgs Rechtsverteidiger Lukas Kübler sehenswert aus der Distanz zum Ausgleich. 1:1 zur Pause. Und Freiburg dann deutlich besser. Flanke, Christian Günther und Litz Dohan stocherte den Ball dann irgendwie über die Linie. Freiburg hatte das Spiel gedreht. Nach gut einer Stunde Lukas Kübler nach einer Ecke per Kopf mit seinem zweiten Tor zum 3:1 Endstand.
Und auch Leipzig hat sich heute schwer getan, schleppt sich gegen Bochum aber zu einem 1:0. Florian Eib.
Erste Halbzeit, Chancen arm. Da nutzte Bochum ein Gastgeschenk von Peter Golatsche, dem Leipziger Torhüter, nicht, dem der Ball wegsprang. Roginski konnte nicht verwerten. 0:0 der Halbzeitstand. Zweite Halbzeit wiederum Bochum mit einem Schuss von Hofmann aus 11 Metern, der allerdings zu mager geriet und leicht zu parieren war. Und dann kam die Leipziger Phase. Doppelwechsel auf Leipziger Seite brachte Belebung und Antonio Nusa, der 19-jährige Neuzugang der norwegischen Nationalspieler, netzte mit einem Volleykracher aus 11 Metern nach einer knappen Stunde zum 1:0. Leipzig am Ende sogar in Unterzahl. Rote Karte gegen Kapitän Willi Orban. Nennenswerte Chancen für Bochum sprangen aber nicht mehr heraus. Dieses Ergebnis geht am Ende in Ordnung. Leipzig gewinnt 1:0 gegen den VfL Bochum.
Mehr Tore gab es bei Augsburg gegen Bremen. Am Ende steht ein 2:2. Taufik Khalil.
Bremen schon nach 12 Minuten durch Agu in Führung gegangen. Dann in der 16. Minute Rex Bejay aus 25 Metern oben rechts in den Winkel. Essende macht 10 Minuten vor der Pause das 2:1. Dann stellt Augsburg allerdings zu Beginn der zweiten Hälfte das Fußballspielen erstmal komplett ein. Ist mit dem 2:1 eigentlich zufrieden. Tja, und das lässt sich Bremen nicht nehmen. Njinma macht hier das 2:2. Dabei bleibt es am Ende.
Und am Ende steht auch ein Unentschieden zwischen Mainz und Union Berlin. Dort heißt es 1:1. Stefan Kerstolt hat das Spiel gesehen.
1:1 heißt es am Ende. Die erste Halbzeit noch ohne Tore. Danach wurde Mainz stärker, kam dann zur Führung. 53. Minute, ein direkt verwandelter Freistoß von Nadiem Amiri. Wunderschönes Tor. Aber dann versäumten es die Mainzer nachzulegen. Und dann bewies Bo Svensson eine gute Hand bei den Einwechslungen. Der eingewechselte Skarke auf den ebenfalls eingewechselten Benesch. Und der in der 73. Minute aus 18 Metern zum 1:1. Danach gab es noch Chancen auf beiden Seiten. Wieder Benesch für die Gäste und auch Burkhardt für die Mainzer verpassten. Aber jeweils die Führung, so blieb es am Ende beim leistungsgerechten 1:1 unentschieden.
Und gerade läuft noch das Topspiel zwischen Dortmund und Frankfurt. Vor wenigen Minuten gab es da den Anpfiff. Es steht noch 0:0. Dazu halten wir sie dann gleich auch in Sport am Samstag auf dem Laufenden um 19.10 Uhr. Dann auch mehr zur Deutschlandtour. Dort hat heute der Italiener Jonathan Milan seinen 3. Etappensieg gefeiert. Messi Eugene Schön.
Lange hat das Hauptfeld zugesehen auf dieser 3. Etappe der Deutschlandtour, der Königsetappe mit 211 Kilometern und 3000 Höhenmetern von Schwäbisch Gmünd nach Villingen-Schwenningen. Fast 200 Kilometer davon durften die Ausreißer gewähren, besonders der erst 19-jährige Norweger Jürgen Nordhagen nutzte das, gewann alle 4 Bergwertungen des Tages und schlüpfte damit ins Bergtrikot. Auf der Schlussrunde machten Mats Pedersen und die Sprinter dann aber ernst, angeführt vom bislang überragenden Team Lidl Trek, um eben Pedersen und Jonathan Milan im Zielsprint. War es dann einmal mehr das gleiche Spiel wie 2 Tage zuvor in Heilbronn. Kein Herankommen an Jonathan Milan, aber ein starker 2. Platz für Max Kanter aus Cottbus. 3. Sieg für den Italiener Jonathan Milan bei dieser Deutschlandtour. Sein Teamkollege Mats Pedersen, der Weltmeister von 2019, bleibt vor der letzten Etappe morgen nach Saarbrücken als Gesamtführender der Gejagte.
Und der Gejagte in der Formel 1 morgen ist der Brite Lando Norris. Er hat sich nämlich die Pole Position für den Grand Prix in Zandvoort gesichert.
Danke, Christian von Stülpnagel. Mit ihm geht's weiter um 7:10 hier in Sport am Samstag. Jetzt folgt aber erstmal der Hintergrund und um 7:05 empfehle ich Ihnen noch unseren Kommentar heute über eine Diskussion zum Messerverbot nach dem Anschlag von Soling. Wir haben darüber berichtet. Ihnen danke fürs Zuhören und einen schönen Abend. Mein Name ist Jonas Rehse.